Paulus beantwortet in diesem Abschnitt die Fragen der Korinther. Und hier haben wir einfach die nächste Frage, und die war über geistliche Gaben. Und die wird der Paulus beantworten in den Kapiteln 12 bis 14. Wir wissen schon, dass die Gemeinde in Korinth ein ziemliches Chaos war. Dass die ziemlich fleischlich waren, ziemlich selbstsüchtig, die Leute dort. Und so war es auch in der Art und Weise, wie sie ihre Gaben ausgeübt haben. Und also hat der Paulus auch hier viel zu korrigieren. Na, wir können sehr begabte Christen sein und trotzdem uns selbst und unser Eigenleben und unsere Suchen von Egoismus bestimmt sein und nicht von der Person des Heiligen Geistes. Wir können unsere Gaben sehr selbstsüchtig und sehr lieblos ausüben. Wir können begabt sein und trotzdem sehr unreif sein und sehr weltlich und ja, weltlich gesinnt. Pastor Chuck hat so einen Satz, den er immer sagt, er sagt, es ist mir egal, wie hoch du springst im Geist, ich will sehen, wie gerade du wandelst, wenn du wieder am Boden bist. Und da ist viel Wahrheit da drin. Geistliche Begabtheit ist nicht unbedingt ein Zeichen von geistlicher Reife. Schlicht und einfach ein Zeichen von Gottes Gnade. Gnadengaben heißen ja Charismata, oder das Wort Charis ist da drin, das Wort für Gnade. Also wir haben diese Gaben nicht, weil wir so toll sind oder weil wir so geistig sind oder weil wir es irgendwie verdient haben, sondern es ist schlicht und einfach Gnade. Ich meine, die Gemeinde in Korinth, die war nicht so toll und nicht so geistlich gesinnt. Im Kapitel 3, zu Beginn des Kapitels, schreibt der Paulus, ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Also die Geistesgaben sind Gnade, sind unverdiente Geschenke Gottes. Nicht unbedingt ein Zeichen für geistliche Reife. Ich glaube, die Frucht des Geistes, Liebe, das ist ein Zeichen für geistliche Reife. Die geistlichen Gaben sind dazu da, um uns zu befähigen, dass wir einander besser dienen können. Wo Gott uns hilft, Dinge zu tun, die wir menschlich auf uns selbst gestellt nicht tun könnten. Das heißt, Gott rüstet uns zu, damit wir einander übernatürlich, das heißt über unser natürliches Vermögen hinaus, dienen können und lieben können. Diese Gaben sind Gefäße, mit denen die Frucht, die Liebe weitergegeben werden kann. Geistesgaben sind Gefäße, der Inhalt ist Liebe. Das heißt, wenn wir die in biblischer Art und Weise ausüben, dann wird Gottes Liebe an andere weitergegeben und andere werden aufgebaut werden. Und darum geht es, wenn wir über Geistesgaben sprechen. Einleitend sagt der Paulus in Vers 1, was die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Wenn er sagt, dass ihr ohne Kenntnis seid, dann meint er nicht damit, dass die Korinther nicht wussten, dass diese Geistesgaben existieren oder dass sie die nicht kannten. Im Kapitel 1, im Vers 7 hat er geschrieben, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Es war eine reich beschenkte, eine reich begabte Gemeinde mit sehr begabten Individuen. Die kannten die Gaben und die übten die Gaben auch aus. Und wenn der Paulus hier später Gaben aufzählt, da erklärt er eigentlich nicht sehr viel über diese Gaben. Korinther wussten, was zum Beispiel ein Wort der Erkenntnis ist. Muss er ihnen nicht erklären hier. Der Punkt, wo sie ohne Erkenntnis waren, das war der Zweck. Wozu die Gaben da sind und wie die Gaben ausgeübt werden sollen. Da hatten sie keine Erkenntnis. Da waren sie chaotisch und selbstsüchtig und lieblos und es war irgendwie so eine Art geistliche Selbstbefriedigung, wie sie mit ihren Gaben und diesen geistlichen Erfahrungen umgegangen sind. Und viele Menschen gehen heute so damit um. Korinther haben aufeinander runtergesehen. So nach dem Motto, ich habe diese Gabe und weil ich diese Gabe habe, sagen wir, weil ich in Zungen rede und du nicht, bin ich geistlicher als du. Und haben wir nicht verstanden, dass es nur aus Gnade ist. Und so das, was Gott zur Auferbauung und zum Segen gegeben hat, das haben sie verwendet, um zerstörerisch und es lieblos eingesetzt. Um ein Bild zu gebrauchen, der Papa schenkt dir einen Hammer. Und er ist dazu da, um den Geschwistern zu helfen und den Geschwistern zu dienen. Vielleicht Bilder aufzuhängen oder Schrank zu reparieren, irgendwas zu bauen für die anderen. Und du nimmst den Hammer und fängst an, deine Brüder damit zu verprügeln. Oder das Porzellangeschirr deiner Schwester zu zerschlagen. Dafür ist es nicht gegeben. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und Gott wird den Korinthern hier drei wichtige Prinzipien sagen. Er wird ihnen sagen, alles geschehe zur Auferbauung, alles geschehe anständig und in Ordnung und alles geschehe in Liebe. Drei wichtige Prinzipien, wenn wir einander dienen. Und das gilt wirklich für all unser Dienen, für all unser Einbringen ins Gemeindeleben oder vielleicht ins Familienleben, ins Arbeitsleben. Ich sehe da nicht so sehr einen Unterschied zwischen den spektakulären Gaben, Prophetie, in Zungen zu reden, Wunderkräfte zu tun und denen, die uns mehr als natürlicher erscheinen. Weisheit oder Lehren oder Helfen oder Geben, diese Dinge. Jakobus 1,17 heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Jede Begabung ist von Gott. Und jede Begabung ist wichtig und wird gebraucht. Und der Herr ermutigt uns wirklich, diese Gaben, die wir haben, einzubringen. Er hat gesagt im Römerbrief, Kapitel 12, im Vers 6, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Und die Prinzipien, wie wir sie gebrauchen sollen, sind wirklich für alle Begabungen oder Gaben gleich. In diesem Kapitel geht es also vor allem darum, wozu die Gaben da sind und wie sie ausgeübt werden sollen. Und da werden gewisse Fehlhaltungen korrigiert. Fokus hier ist nicht eine vollständige Theologie über Geistesgaben, wo alles erklärt wird und wo jede Gabe im Detail erklärt wird. Wir haben nicht mal eine vollständige Liste hier. Das sind nur Beispiele, die Paulus uns hier gibt. Und wir werden auch nicht so weit in die Tiefe gehen, diesmal was die einzelnen Gaben betrifft, sondern wir werden versuchen, diesem allgemeinen Gedankenfluss zu folgen diesmal, wo wir hier Vers für Vers durchgehen. Wir haben so vor etwa 2 Jahren eine eigene Serie gemacht über die Gaben des Heiligen Geistes, wo wir uns jede Gabe wirklich im Detail angesehen haben. Und wenn das interessiert, wer nicht dabei war, könnt ihr euch das gerne auf Kassette bestellen oder wir haben es auf CD-ROM hinten verfügbar. Vers 2. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Bevor die zu Jesus gekommen sind, hatten sie keine Erfahrung mit dem lebendigen Gott, der spricht und der wirkt und der hört. Die konnten nicht auf ihre vergangenen Erfahrungen aufbauen. Vielleicht waren in der Gemeinde auch noch sehr viele junge Gläubige, die noch nicht so super erfahren waren, was geistliche Dinge betrifft, noch nicht so super viel Erkenntnis hatten. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus. Und das haben die Ungläubigen, das haben die Heiden getan. Also zu Zeiten der Verfolgung haben sie sogar versucht, die Christen dazu zu zwingen, das zu sagen. Paulus sagt es von sich selbst in der Apostelgeschichte, Kapitel 26. Da heißt es, in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Und niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Hier geht es natürlich nicht nur um ein reines Lippenbekenntnis, sondern dass wirklich jemand von Herzen sagt, ja, Jesus ist mein Herr. Das ist mein Wunsch, ihm zu folgen, ihm zu gehorchen. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, der in den Gläubigen wohnt. Und das ist vielleicht ein guter Test, wo du stehst mit Gott. Kannst du das wirklich sagen? Ja, Jesus ist mein Herr, von ganzem Herzen. Es ist auch ein Test, wenn wir irgendwelche Lehren hören. Sekten, Irrlehrer, das ist, wo die immer in die Irre gehen. Immer werden sie die Person Jesu angreifen und die Person Jesu verdrehen. Ein wahrer Lehrer von Gott, und jedes gute und jedes wirklich geistliche Werk oder Dienst, jeder, der wahrhaftig geistgeführt ist, der wird immer Jesus groß machen. Denn das ist das Anliegen des Heiligen Geistes. Johannes 16, Verse 13 und 14. Oh Margarita, ich habe die Bibelstellen für dich in Spanisch hier. Könnte wer der Margarita die Zettel geben? Entschuldigung. Also Johannes 16, Verse 13 und 14. Da heißt es, wenn Jesus sagt, dass wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus, denn von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Oder Johannes 15, Vers 26, da sagt Jesus, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Der Heilige Geist wird nie die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken oder auf Menschen lenken, sondern er wird sie immer auf Jesus lenken. Der Heilige Geist wird nie sich selbst groß machen oder irgendwelche Menschen groß machen, sondern er wird immer Jesus groß machen. Im Römerbrief im Kapitel 8 heißt es, dass es der Geist Christi ist. In Johannes 14, Verse 16 und 17, da sagt Jesus zu den Jüngern, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand senden. Gemeint ist einen, der so ist wie ich, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Jesus sagt, ihr kennt den Heiligen Geist schon, denn er war bei euch, als er in mir war, als er durch mich gewirkt hat. Und deswegen, wenn der Heilige Geist durch euch wirken wird, dann wird er denselben Charakter haben und dann wird es dasselbe geistliche Aroma haben, wie das, was ihr in mir gesehen habt, in meinem Dienst, in dem, wie ich gelebt habe. Manche Menschen tun sehr verrückte Dinge. Bellen im Gottesdienst und fallen um. Ich habe gehört, es soll Kotzen, auch solche Dinge vorkommen. Und die schieben das dem Heiligen Geist in die Schuhe. Sagen, der Heilige Geist, der treibt mich dazu. Manche Prediger machen eine große Show, nehmen ihre Jacke und schmeißen in die Menge und dann fallen alle um. Und alles, was sie sagen, ist ich, ich, ich oder mein Dienst. Reden viel über sich selbst und reden viel über Geld. Wenn du nur glaubst, dann würdest du geben, natürlich mir, dein Geld. Der Herr gibt uns hier eine sehr einfache, allgemeine Regel, wie wir diese Dinge prüfen können. Wer bekommt die Ehre bei dem, was ich sehe oder bei dem, was ich höre? Wer wird verherrlicht? Wer steht im Mittelpunkt? Ist es Jesus oder ist es irgendetwas oder irgendjemand anderes? Und ist das in Übereinstimmung mit dem Charakter Jesu, mit seiner Natur, das, was ich sehe und das, was ich lese, das, was ich höre? Wird Jesus sowas tun? Da kann man schon ziemlich viele Dinge ausklammern. Da kann man sehr leicht beurteilen, ob was geistgewirkt ist oder ob es vielleicht auch allzu menschlich ist oder vielleicht sogar vom Feind ist. Für den Heiligen Geist dreht sich alles um Jesus. Er wird immer ihn groß machen. Vers 4. Jetzt kommt er zu den Gaben. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Wir haben die Dreieinigkeit hier wieder mal so auf dezente Art und Weise. Wir haben den Geist, den Herrn und Gott. Es gibt Vielfalt im Leib Christi. Wir sind nicht Klone alle. Gott sei Dank. Das wäre unerträglich, mit lauter Leuten zusammen sein, die genauso sind wie ich. Und das wäre auch nicht ausgewogen. Es gibt verschiedene Begabungen. Es gibt verschiedene Dienste, in die Menschen berufen sind. Es gibt verschiedene Wirkungen, wie Gott wirkt. Gott nimmt uns als Persönlichkeiten ernst. Und jeder ist einzigartig. Und Gott gebraucht uns einzigartig. Und Gott spricht zu uns, so wie es uns entspricht. Nicht unbedingt zu jedem gleich. Und Gott wirkt durch uns, so wie es unserer Persönlichkeit entspricht. Unsere Gaben, selbst wenn wir dieselbe Begabung haben, drückt sich oft unterschiedlich aus in unserem Leben. Na, denkt an begabte Lehrer, die ihr kennt. Manche sind mehr so logisch, sprechen mehr das Logische, Faktische an. Andere sprechen mehr das Herz an. Andere haben eine evangelistische Begabung dabei. Es sind alles tolle Lehrer und du nimmst überall was mit, aber das sind unterschiedliche Betonungen, wie diese Gaben werden, je nach ihren Persönlichkeiten und ihren persönlichen Berufungen. Oder denk an begabte Evangelisten. Für den einen, für den ist es persönlich, mit Leuten zu reden, mit einem nach dem anderen. Und die würden die Panik kriegen, wenn sie vor mehreren Leuten sprechen müssen. Aber da sind die total effektiv, von Angesicht zu Angesicht. Und dann gibt es andere, die können vor Tausenden reden und die sind da am effektivsten und fühlen sich da am wohlsten. Selbe Begabung, selbe Berufung in einem gewissen Sinn, aber doch sehr unterschiedlich, wie die Gabe wirkt. Oder Menschen, die in Zungen beten, haben nicht alle dieselbe Sprache. Beten nicht alle in Chinesisch? Manche vielleicht. Andere vielleicht Ungarisch und meisten wahrscheinlich in der Sprache, die gar nicht existiert. Also erwarte nicht, dass deine Gabe bei dir genauso funktionieren wird, wie du sie bei wem anderen beobachtet hast. Und erwarte bitte auch nicht, dass andere genauso sind oder es bei anderen genauso wirkt, wie es bei dir ist. Oder dass Gott vielleicht zu anderen genau auf dieselbe Art und Weise sprechen muss, wie er zu dir spricht. Ich glaube, wir setzen uns mit solchen Erwartungen auch selbst unter Druck oder auch die anderen. Und das ist wirklich nicht notwendig, wenn wir das verstehen, was Gott uns hier sagt. Es gibt eine Vielfalt im Leib Christi. Und das ist gut so und das ist schön so und das ist wichtig, dass es so ist. Denn sonst wird die Gemeinde, dieser Leib, der wir sind, der wird nicht funktionieren. Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. In anderen Übersetzungen heißt es vielleicht bei euch zum Nutzen aller oder zum allgemeinen Nutzen. Und das ist wirklich die Idee von dem, wo er hier spricht. Das ist so wichtig, das zu verstehen. Die Gaben sind nicht für dich selbst, die du hast. Nicht zur geistigen Selbstbefriedigung. Dass du irgendwie vielleicht spektakuläre Erfahrungen machst. Oder dass du anderen zeigen kannst, wie geistlich und wie toll du bist. Nee, die Gaben sind für die anderen da. Um ihnen zu dienen. Um sie aufzubauen. Um sie zu lieben. Ich glaube, Warren Wiersbe war das, hat sowas Ähnliches gesagt. Die Gaben sind nicht Spielsachen, um zu spielen. Die Gaben sind nicht Waffen, um einander zu bekämpfen. Sondern die Gaben sind Werkzeuge, um einander aufzubauen. Dazu sind die Gaben da. Und jetzt werden wir uns einige Beispiele von Gaben ansehen. Wir haben im Römerbrief im Kapitel 12 noch mehrere andere, Epheser 4, keine vollständige Liste hier. Aber Paulus zählt hier einige Beispiele einfach auf, um hier seinen Punkt zu machen. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Also Gottes Weisheit für eine konkrete Situation. Wir sehen diese Gabe im Leben von Jesu wirksam. Zum Beispiel in Markus 12, als die Pharisäer zu Jesus kommen und ihm eine Falle stellen wollen. Und sagen, ist es recht, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Wollten Jesus in die Pfanne hauen. Egal wie er antwortet, hätten sie ihm entweder gesagt, hey, du bist nicht wirklich der Messias. Oder sie hätten ihn bei den Römern angeklagt. Und was sagt Jesus? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Das, was sein Bild trägt, das gibt Gott und das bist du, das ist dein Leben. Das war Weisheit. Konnte nichts mehr gegen ihn machen. Und im Alten Testament, der König Salomo in 1. Könige 3, wo diese beiden Mütter zu ihm kommen und sagen, wir haben beide geboren und die eine hat sich aufs Kind gelegt, das ist tot, jetzt streiten die, wessen Kind, das lebendige Kind ist, und Salomo sagt, bringt mir ein Schwert und schneidet das Kind in zwei und dann gebt beiden der Hälfte. Und die eine Mutter sagt, okay, mach das so, dann das ist fair. Und die andere sagt, nein, gebt doch der anderen das Kind. Und Salomo sagt, das ist die richtige Mutter, die hat das wahre Herz. Weisheit. Gottes Weisheit für eine konkrete Situation. Von Stephanus, Apostelgeschichte 6. Da lesen wir, Stephanus aber voller Gnade und Kraft hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrener und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und dann heißt es, und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Also göttliche Weisheit, Gabe der Weisheit. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Also übernatürliche Erkenntnis, wo Gott übernatürliche Informationen gibt, die wir brauchen, um in einer bestimmten Situation effektiv dienen zu können. Wieder ein Beispiel im Leben Jesu. Johannes Kapitel 4. Das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, mit dieser Samariterin. Zu der er sagt, geh und hol deinen Mann. Und sie antwortet, ich habe keinen. Und Jesus sagt, du hast richtig gesprochen, du hast 5 gehabt und dann hast du das ganze Konzept mit der Ehe überhaupt über den Haufen geschmissen und jetzt lebst du nur mit dem Typen zusammen. Wort der Erkenntnis. Und das hat das Herz der Frau geöffnet und ihre Masken weggenommen. Und sie war offen und ehrlich, sich von Gott ansprechen zu lassen. Oder Apostelgeschichte 5 sehen wir auch diese Gabe, wo Petrus wusste, dass Ananias und Sapphira gelogen haben. Also Erkenntnis, die er normalerweise nicht natürlich erfahren hat. Im Alten Testament sehen wir das auch, 2. Könige 6, wo der Herr dem Elisa die geheimen Pläne des Königs von Syrien verrät. Vers 9, einem anderen aber glauben in demselben Geist, wo Gott dir Glauben schenkt, über deinen normalen Glauben, sage ich jetzt mal, hinaus. Besonderen Glauben für bestimmte Situationen. Zum Beispiel ihm für ein Wunder oder eine Heilung zu vertrauen. Apostelgeschichte 14, Vers 8. Da heißt es, ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, als er ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Glaube, geheilt zu werden. Apostelgeschichte 3, da spricht der Petrus zu dem Gelähmten und sagt im Namen Jesu Christi des Nazareas, steh auf und wandle. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtet ihn auf. Da brauchst du Glauben, sowas zu tun. Auch Glaube für bestimmte Herausforderungen. Ich denke an Elia im Alten Testament, 1. Könige 18, dieser Wettkampf mit den Baalspriestern. Er brauchte Glauben, dass Gott hier wirklich ein Wunder tun würde. Ich glaube auch Abraham. Glaube, dass Gott ihm ein Kind schenken würde, wo weder er noch seine Frau in dem Alter waren oder fähig waren, noch Kinder zu haben. Ich glaube auch Noah brauchte diese Art von Glauben, als er die Arche gebaut hat. Ich meine, es hat immerhin bis dahin noch nie geregnet. Ich glaube, dass der Herr mir diese Gabe geschenkt hat, diesen Glauben, als ich den Schritt gemacht habe, hier raus nach Deutschland zu kommen, ohne zu wissen, wo ich leben werde und wie und von was. Glaube, in einer bestimmten Situation einen Schritt zu machen. In der Situation hatte ich den Glauben. Später gab es Situationen, wo ich ihn in viel kleineren Dingen nicht hatte. Es ist nicht eine Gabe, die wir einmal haben und dann für immer. Das ist was Gott für konkrete Situationen schenkt. Hebräerbrief Kapitel 11, diese Liste der Glaubenshelden. Da sehen wir, dass wir Glauben brauchen, um Leid ertragen zu können manchmal. Oder den Märtyrertod zu ertragen. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Also entweder wo du von Gott selbst Heilung geschenkt bekommst oder wo Gott dich gebraucht, um jemand anderen zu heilen. Und ich denke, das wisst ihr selbst, es gibt viele Beispiele im Leben Jesu und auch in der Apostelgeschichte, wo das passiert ist. Einem anderen aber Wunderkräfte. Steht auch im Plural hier wie die Heilungen. Wo Gott dir eine Gabe schenkt, Dinge zu tun, die normalerweise nicht möglich sind. Wo die Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind. Denk dran, wo Jesus und der Petrus übers Wasser gegangen sind. Oder wo Elia Feuer vom Himmel herunterruft. Oder wo Jesus Brote und Fische vermehrt oder Wasser zu Wein macht. Oder im Alten Testament die Plagen in Ägypten oder wo das Meer geteilt wird. Wunderkräfte. einem anderen aber Weissagung oder Prophetie. Das ist die Gabe, Gottes Wort in eine spezifische Situation reinzusprechen. Die Gabe der Prophetie heute ist nicht wie die Propheten im Alten und im Neuen Testament, die Gott gebraucht hat, um uns sein Wort zu geben. Wir schreiben heute nicht die Bibel weiter. Manche versuchen das und sagen, das, meine Offenbarung ist im Wort gleichwertig oder unsere Tradition ist im Wort gleichwertig. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Die Gabe der Prophetie heute ist nicht in diesem allgemeinen Sinn, in diese objektive Offenbarung, sondern ist mehr subjektiv. Du sprichst ein Wort von Gott in eine spezifische Situation hinein, eine spezifische Gruppe von Menschen. Und es wird nie der Schrift widersprechen. Wenn es das tut, dann ist es falsch. Meiste Zeit wird es einfach Gottes Wort aus der Bibel in eine bestimmte Situation hineinzusprechen sein. Wissen von der Prophetie, es gibt vorhersagende Prophetie. Im Alten Testament, die ganzen Prophetien über den Messias. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, wo der Prophet Agabus eine Hungersnot vorhersagt. Und dann gibt es aber auch sowas wie didaktische oder lehrende Prophetie. Da geht es um Zurechtweisung, um Ermahnung, Ermutigung, wo wir anderen das Wort Gottes in Erinnerung rufen. Und wenn wir die Propheten im Alten Testament lesen, viel von dem, was sie gesagt haben und getan haben, hatte damit zu tun. Auch viele Predigten in der Apostelgeschichte war diese Art von Prophetie. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann bete ich immer, Gott, ich weiß nicht, was die Leute brauchen. Aber du weißt es, leg mir das aufs Herz. Wort Gottes ist so reich, wir könnten monatelang über das Kapitel reden. Heute, da ist so viel drin. Also Herr, leg du mir aufs Herz, was für uns heute dran ist. Welchen Vers, welche Wahrheit du hier betonen willst. Und manche von euch werden sagen, ja, du kriegst immer mehr, als wir brauchen. Du predigst mehr, als was dran ist. Und das ist gut möglich. Könnt ihr prüfen. Vielleicht will der Herr auch verschiedene an verschiedenen Stellen ansprechen. 1. Korinther 14, Vers 3 heißt es, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung oder Ermunterung und zur Tröstung. Das ist der Hauptzweck dieser Gabe. Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Weiter im Vers 10, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister. Befähigt uns der Heilige Geist zu unterscheiden, ob ein Wort oder eine Lehre oder eine Aktivität von jemandem, ob das von Gott inspiriert ist oder von Satan oder ob es vielleicht allzu menschlich ist, fleischlich ist. Perfekte Beispiel im Leben Jesu sehen wir in Matthäus 16. Als er die Jünger fragt, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Und dann, als Jesus wenig später über das Kreuz spricht, auf das er gehen muss, dann nahm der Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, ja, das wird dir keinesfalls widerfahren. Und er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, denn du bist mein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Unterscheidung, wo diese Dinge herkommen. Oder Paulus hatte diese Gabe in Apostelgeschichte Kapitel 16, in Philippi, wo ihnen diese Frau nachgelaufen ist mit dem Wahrsagegeist und die geschrien hat, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Und wir lesen ja, das tat sie viele Tage. Paulus aber tief betrübt oder erregt, so wirkt diese Gabe oft, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu von ihr auszufahren und er fuhr von ihr aus zur selben Stunde. Sah eigentlich alles ganz okay aus. Die hat das Richtige gesagt. Sind Diener Gottes, die verkündigen euch den Weg des Heils. Aber Paulus hat erkannt, nee, das ist nicht vom Herrn. Der Anschein trügt oft. Der Feind kann sich tarnen als Engel des Lichts. Einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen. Das ist eine Gebetssprache, die uns in unserer Kommunikation mit Gott unterstützt und eine Sprache, die im Normalfall nicht verstanden wird. Wir werden im Kapitel 14 mehr darüber hören. Einem anderen aber Auslegungen der Sprachen. Auslegung war nötig, wenn die Gebetssprache in einem öffentlichen Treffen ausgeübt wird, um das Gebet zu übersetzen, sodass es für alle verständlich wird. Also es gibt Vielfalt, es gibt verschiedene Gaben, es gibt verschiedene Wirkungen, wie diese wirken. Aber im Vers 11 heißt es weiter, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Alles wirkt der eine Geist. Da schaut hier nochmal diese letzten Verse. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Erkenntnis gegeben, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. In dem einen Geist, es gibt Einheit in der Vielfalt, weil alles vom selben Geist gewirkt ist. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Jedem gibt er die Gabe, die er braucht, dort wo er steht, für den Dienst, wozu er ihn berufen hat. Und wie er die Gaben austeilt, das ist wirklich seine Sache. Das ist Gottes souveränes Werk. Und er teilt aus und er hält den Leib zusammen, trotz aller Unterschiede, die wir haben und die gut sind. Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Also er benutzt wieder dieses Bild der Gläubigen als den Leib Christus. Leib Christi. Wir sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Begabungen, wir haben unterschiedliche Funktionen, wie die Glieder an einem Leib. Aber trotzdem sind wir in Jesus ein Leib. So wie die Glieder an unserem Leib zusammen einen Leib ergeben und damit eins sind. Na, wir sagen nicht, da kommt der, oder wir sagen, da kommt der Manfred. Wir sagen nicht, da kommt dem Manfred seine Ohren und seine Augen und seine Hände und seine Füße. Nee, da kommt der Manfred. Wir sind ein Leib. Ein Manfred. Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Mit all unserer Unterschiedlichkeit hat uns der Heilige Geist eins gemacht in Jesu, nämlich zu dem Leib Christi. An dem Tag, an dem wir uns bekehrt haben, sind wir Glieder geworden, an Jesu Leib. Taufe spricht ja von Identifikation. Wir sind alle identifiziert worden mit Christus. Wir sind zu einem Leib gemacht worden, steht hier. Und wir sind alle erfüllt worden mit demselben Geist. Geist Gottes, durch den der dreieinige Gott in uns wohnt. Es gibt eine Vielfalt an Persönlichkeiten und Berufungen und Gaben im Leib Christi. Und das ist gut so. Aber wir sind ein Leib. Wir gehören zusammen. Und wir müssen gut zusammenwirken, damit der Leib gesund ist und damit der Leib seinen Auftrag, seine Berufung erfüllen kann. Und das ist die Hauptlektion an die Korinther hier und das ist auch so wichtig für uns. Wir sind eins, trotz all unserer Unterschiedlichkeit. Wir müssen nicht versuchen, eins zu werden oder danach ringen, eins zu werden. Nee, wir sind eins. Das ist eine Tatsache. Wir sind ein Leib. Wir müssen nur anfangen, diese Tatsache zu akzeptieren und danach zu leben. Und das war das Problem der Korinther. Die Korinther wollten nicht als ein Leib zusammenleben, wollten nicht als ein Leib zusammenwirken, sondern die wollten jeder sein eigener, selbstsüchtiger, geistiger Superstar sein und sich selbst so auf die Kosten von den anderen profilieren, wollten alleine im Mittelpunkt stehen. Und dazu haben sie die Gaben gebraucht. Zur Selbstdarstellung. Und wenn wir so selbstzentriert sind und von uns selbst eingenommen sind, um uns selbst kreisend, dann gibt es zwei mögliche Fehlentwicklungen, die passieren können, wenn wir unsere Gaben anschauen. Die erste ist, dass wir unzufrieden sind mit dem, was wir haben. Und dass wir neidisch auf das schauen, was die anderen haben. So sagen, ich wünschte, ich könnte singen wie er. Oder wie sie. Und ich wünschte, ich könnte lehren wie er. Ich wünschte, ich könnte organisieren wie sie. Ich wünschte, ich könnte in Zungen reden wie er. Aber ich krächze im Lobpreis. Und ich kann nicht lehren. Und ich bin ein Chaot. Und ich habe diese Gabe des Zungengebets nicht. Deswegen bin ich nichts wert. Ich bin nicht geistlich. Ja, aber du hast so viel Barmherzigkeit, wenn Leute Fehler machen und wirklich eine Gabe, sie zu trösten. Hast ein hilfsbereites Herz und du bist so ein begabter Heimwerker und hast so eine natürliche Gabe, mit Menschen über Jesus zu reden. Ja, aber das ist nicht so viel wert wie die Gaben, die der hat oder die sie hat. Ich würde so gern predigen oder so gern im Lobpreisteam mitsingen. Bin unzufrieden mit den Gaben, die der Herr mir gegeben hat. Mit dem Platz, wo der Herr mich hingestellt hat. Ich bin ein Fuß, aber ich wäre so gerne Hand. Ich bin ein Ohr, aber ich wäre so gerne ein Auge. Und der Paulus wird diese erste Fehlhaltung hier ansprechen. Vers 15. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib? Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn das Hand oder das Ohr Minderwertigkeitskomplexe bekommt, ich gehöre nicht wirklich dazu, ich habe nicht wirklich was zu geben, gehört es deswegen nicht zum Leib? Natürlich gehört es dazu. Vers 17, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo wäre der Geruch? Stell dir vor, da wird irgendwie so ein einziges, riesiges Auge da auf dem Stuhl sitzen in unserer Mitte. Das wäre ein Monster, das wäre irgendwie bizarr. Das wäre kein Leib. Das würde nicht funktionieren. Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Leib braucht unterschiedliche Glieder, damit er funktionieren kann. Und jedes Glied, jedes einzelne Glied ist wichtig und hat seine eigene Funktion. Wenn meine Hand sagt, ich will nicht mehr Hand sein, sondern ich will Auge sein, dann wird es irgendwie peinlich aussehen und ich würde auch nicht besonders gut funktionieren. Ich wäre irgendwie behindert, würde mich selbst behindern eigentlich. Ganze Leib wäre behindert. Also die Hand muss Hand sein und ihren Platz erfüllen. Und das Auge, das muss ein Auge sein und seine Funktion erfüllen. Dass das Ganze funktioniert. Und genauso ist es mit uns als Leib Christi, in unserem Gemeindeleib. Wenn wir unzufrieden sind und sagen, oh, mir gefällt das nicht, was ich habe. Ich habe nichts zu geben. Ich habe keinen Platz in dem Leib. Was ich habe, das ist nicht wichtig. Und wenn ich anfange, neidisch auf die Gaben der anderen zu sehen und die Dienste der anderen zu sehen und versuche, jemand anderer zu sein vielleicht als das, wozu Gott mich gemacht hat, dann wisst ihr was, das ist schlicht und einfach Stolz. Das ist ungehorsam gegen Gott. Sagen, Gott, du hast mich nicht gut gemacht. Du hast einen Fehler gemacht. Du hast mir die falschen Gaben gegeben. Wir haben gelesen, er ist derjenige, der das austeilt. Wir müssen es bekennen, wir müssen Buße tun, wenn wir diese Einstellung haben. Und diese Einstellung und dieses Verhalten ändern. Vers 18. Gott hat die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Oder Vers 11. Das alles wirkt derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Unser Selbstmitleid, unsere Unzufriedenheit, unser Murren, das ist wirklich Rebellion gegen Gott. Ist vielleicht kein angenehmer Gedanke, aber man kann es wirklich nicht anders ausdrücken. Das ist so. Gott hat dich so gemacht, wie du bist, weil er dich genau so wollte, wie du bist. Gott hat dich so begabt, wie du bist, weil er dich genau so gebrauchen wollte, wie du bist. Mit den Gaben, die du hast. Ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, es gibt Menschen, vielleicht in dieser Gemeinde, in deinem Umfeld, denen nur du perfekt dienen kannst. Ja, vielleicht andere können das auch irgendwie so hinkriegen, aber es gibt Leute, denen du perfekt, da bist du der genau der Richtige dafür, weil du einzigartig bist und dem, wie du bist, in den Begabungen, die du hast. Ich glaube, es gibt Dinge, die nur du perfekt tun kannst, Funktionen hier, die nur du perfekt ausfüllen kannst. Andere können es vielleicht ja auch so irgendwie, aber du nur wirklich perfekt. Und wenn du das nicht tust, was Gott dir gegeben hat, wenn du deine Gaben nicht einbringst, weil du versuchst, ein anderer zu sein, oder weil du dir einredest, ich habe nichts zu geben, oder vielleicht einfach, weil du keinen Bock hast, dich einzubringen, dann vernachlässigst du deine Berufung. Und weißt was? Wir verlieren alle dabei. Der ganze Leib. Gott will dich gebrauchen. Und wir brauchen dich. So wie du bist. Mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Das, was du gerade hast. Und so statt zu jammern über das, was wir nicht haben, müssen wir wirklich dankbar sein und treu sein mit dem, was wir haben. Jeder ist wichtig. Gott will dich gebrauchen. Und wir brauchen dich. Nicht einen Klon von irgendwem anderen, sondern dich, genauso wie du bist. Und mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Ich möchte uns da alle ermutigen und auch ermahnen. Nochmals dieser Vers aus Römer 12. Da wir verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Lass uns das gebrauchen, was Gott in uns reingelegt hat. Was ist dein Dienst? Was ist dein Beitrag, um den Leib aufzubauen? Wie bringst du deine Gaben ein? Erste Fehlhaltung wäre, seine eigenen Gaben zu vernachlässigen und nicht zu schätzen und vielleicht faul zu sein mit denen. Zweite Fehlhaltung wäre eigentlich das Gegenteil, eine andere Form von Stolz. Das wäre dieser Glaube, weil ich eine bestimmte Gabe habe, vielleicht die Gabe in Zungen zu reden oder die Gabe zu lehren, oder weil ich bestimmte Gaben habe, die du vielleicht nicht hast, bin ich ein geistiger Superman. Und ich kann auf die anderen runterschauen, die diese Gabe, die ich gerade habe, nicht haben. Ich brauche die anderen nicht. Ich bin ein Auge. Ich bin ein Mund. Ich brauche euch stinkigen Füße nicht. Ihr dürft mich erheben und ihr dürft mich bewundern, aber weißt was, ich brauche euch nicht wirklich. Diese Einstellung. Und wir wissen, dass diese Art der geistigen Überheblichkeit ein Problem war in der Gemeinde in Korinth. Der Paulus wird das in den nächsten Versen jetzt hier ansprechen. Vers 20. Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit reichlicherer Ehre und unsere Nichtanständigeren haben größere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Na, denkt an Fußball. Wenn die Fußballer Freistoß ist und die Fußballer machen da ihre Mauer, welchen Körperteil schützen die Jungs mit ihren Händen? Nicht ihr schönes Haupt oder ihre Ohren oder ihre Augen, sondern jenen, wo ein Treffer ganz besonders schmerzhaft wäre und wo er den ganzen Leib außer Gefecht setzen würde. Genauso, wenn wir uns Ritterrüstungen anschauen oder diese Sicherheitswesten, schusssicheren Westen. Welche Körperteile werden geschützt? Die sichtbaren, die wir so als schön empfinden vielleicht? Ich würde sagen, vor allem die unsichtbaren, die nicht so geehrt sind. Wenn wir sagen, vielleicht, hey, sie hat wunderschöne Augen oder sie hat einen wunderschönen Mund. Aber kaum jemand wird sagen, hey, du hast eine wunderschöne Leber oder wunderschöne Milz oder dein Herz ist so toll oder deine Lunge beeindruckt mich. Und doch haben diese Organe in einem gewissen Sinn mehr Ehre. Und sind in einem gewissen Sinn vielleicht sogar wichtiger. Ich kann mit einem Auge weiterleben. Aber wenn mir durchs Herz geschossen wird, dann ist vorbei. Im ganzen Leib. Mein ganzen Leben. Und so ist es auch im Leib Christi. Gerade die Dienste, gerade die Gaben, die uns vielleicht unspektakulärer erscheinen, die halten den Leib zusammen. Und die stellen sicher, dass der Leib funktioniert. Wer sieht die Iris, die die Buchhaltung macht unten? Wenige. Oder Marianne oder Petra, wenn sie putzen. Oder Trude, wenn sie für die Coffeebar einkauft. Oder Gabi, wenn sie Dinge organisiert. Die Frauen, die beten. Wer sieht es? Und doch, ohne ihren Dienst könnten der Markus und ich, die wir hier wahrscheinlich sichtbarer sind oder am sichtbarsten sind, wir könnten zusammenpacken. Und unser ganzer Gemeindeleib wird zusammenbrechen. Also lasst uns nie hochmütig werden. Wir brauchen alle einander. Gott hat uns berufen, Gott hat uns begabt und es ist alles nur Gnade, das, was er uns gegeben hat. Das hat nichts mit uns zu tun. Hochmütigkeit ist hier völlig falsch am Platz. Unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit, unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wenn das Herz nicht richtig funktioniert, dann fällt der ganze Leib um. Wenn du dich in den Finger schneidest, dann weinen die Augen mit. Wenn du bei Olympia den 2000-Meter-Lauf gewinnst, dann gewinnst du als ganzer Mensch, dann gewinnt der ganze Leib. Auch die Haare, obwohl die vielleicht nicht viel daran beteiligt sind, an deinem Erfolg. Dann freuen sich alle mit. Vers 27, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Bei euch soll es auch so sein. Wir sollen als Leib denken und als Leib fühlen. Denn das ist, was wir sind. Wir sollen einander achten, einander ehren, einander umsorgen, einander dienen. Einfach zusammenwirken. Als Leib. Mit den lachenden Lachen, mit dem weinenden Weinen. Als Leib denken. Wir sind ein Leib. Wir gehören zusammen. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die dasselbe Leben teilen, die demselben Herrn gehören, die mit demselben Heiligen Geist erfüllt sind und die begabt und zugerüstet sind von demselben Geist, sodass wir zusammenwirken können, um diese Welt zu verändern und zu erreichen in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben eine Berufung. Und es ist wichtig, dass jeder seinen Platz einnimmt in diesem Leib, dass wir diese Berufung gut erfüllen können. Und die einen, Vers 28, hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen. Diese spektakuläreren, sichtbareren Gaben und Berufungen. Und dann aber Gaben der Hilfeleistungen und Leitungen, Arten von Sprachen, vielleicht die weniger sichtbaren, aber auch lebenswichtigen. Die Gabe zu helfen oder zu assistieren. Das mit einer richtigen Einstellung zu tun, mit Geduld und Liebe. Diese Einstellung, ich will eine Hilfe sein, egal wo. Im Griechischen schwingt der Gedanke hier mit, die Schwachen zu unterstützen. Menschen, die praktisch Hand anlegen, einfach wo Not am Mann ist. Hey, ich putz, ich kaufe ein für dich, ich mähe den Rasen für dich, wenn du es nicht kannst. Menschen, die diese Gabe haben, für diese einfach natürlich anderen zu helfen, die tun das gern, die tun das von Herzen. Wunderschöne Gabe. Gabe der Leitungen hier ist die Gabe, Ordnung ins Chaos reinzubringen, Dinge zu managen, Dinge zu organisieren, sodass wir geordnet vorangehen können. Administrative Fähigkeiten. Brauchen die alle, damit der Leib funktioniert. Überlegt euch, wenn der Billy Graham, dieser große Evangelist, wenn der nicht diese zahllosen praktischen Helfer im Kleinen hätte und diese Leute, die seine Evangelisation organisieren und administrativ unterstützen, dann könnte er seinen Dienst und seine Funktion nicht ausüben. Und Millionen hätten das Evangelium nicht gehört und wären nicht gerettet. Und wisst ihr was, die Frucht, die geht auf das Konto von allen, nicht von Billy allein, sondern von jedem Einzelnen, der da beteiligt ist an diesen Aktionen. Wir sind ein Leib. Wir gehören zusammen. Wenn einer gewinnt, gewinnen alle. Wenn einer leidet, leiden alle. Wir sind ein Leib. Paulus beendet dieses Kapitel jetzt mit einer Reihe von rhetorischen Fragen. Vers 29. Sind etwa alle Apostel? Was ist die Antwort? Offensichtlich nein. Sind alle Propheten? Nein. Alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte? Nein. Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Nein. Reden alle in Sprachen? Ja? Nein! Auch wenn manche gerade da eine Ausnahme machen wollen. Legen alle aus? Nein, offensichtlich. Gott gibt nicht jedem alle Gaben oder allen dieselben Gaben. Gott will nicht, dass wir der einsame Superman sind. Das ist nicht sein Plan für uns. Die Gemeinde, der Leib, das ist sein Plan für uns. Und so wird Gott nie einem alle Gaben geben. Gott will, dass wir abhängig sind voneinander. Dass wir als Leib zusammenwirken. Dass wir da reifen an unserem Charakter. Wir sind ein Leib unterschiedlich Begabter, die sich einander ergänzen und die zusammenwirken. Zu seiner Ehre und zum Wohl von allen. Vers 31, eifert aber um die größeren Gnadengaben oder nach dem Besten. Was ist die beste Gabe? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Die gerade gebraucht wird. Die gerade am meisten dient. Wenn hier jemand ist, der am Boden zerstört ist und der Trost braucht, ist vielleicht die Gabe der Barmherzigkeit die beste Gabe. Wenn hier jemand ist, der krank ist und der braucht Heilung, dann ist vielleicht die Gabe der Heilung die beste Gabe. Wenn wir ein Wort vom Herrn in unsere Situation brauchen, dann Prophetie oder Wort der Weisheit. Es kommt drauf an. Und ich glaube nicht unbedingt, dass wir alle Gaben immer ständig haben. Ich glaube, Gott gibt uns manchmal, wir haben Gaben, die wir haben, ja, aber Gott gibt uns oft für konkrete Situationen. Gaben sind zum Dienst da. Deswegen ist auch da der Platz, wo wir diese Gaben erfahren, wenn wir dienen. Und da erfahren wir, wie Gott uns mal die Gabe gibt, mal die, das, was gerade dran ist. Eifert um die besten Gaben. Zum Schluss vielleicht ein Gedanken oder die Frage, wie kann ich denn meine Gabe erkennen, die Gott mir gegeben hat? Ich glaube, es ist ganz schwer. Was ist denn das, was Gott in dich hineingelegt hat? Das, was natürlich kommt für dich, das, was dir liegt. Was ist das, was dir am Herzen liegt? Oder überleg dir, wie reagierst du in Notsituationen, wo Dienst notwendig ist? Ich habe das Beispiel sicher schon mal erzählt. Aber zum Beispiel, Manfred will mir hier ein Glas Wasser bringen und er stolpert. Wasser fällt am Boden und Glas geht kaputt, das Wasser überall ausgeschüttet. Der die Gabe der Ermahnung hat, sagt vielleicht, hier sei vorsichtig, wie du gehst. Es gibt Gefahren, also geh langsam, sei geduldig. Der die Gabe der Barmherzigkeit hat, sagt vielleicht, oh Manfred, es tut mir so leid, komm her. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Die Gabe hat zu dienen und sagt, wo ist der Mob? Wie kann ich das aufwischen? Die Gabe hat zu geben und sagt, wie viel hat das Glas gekostet? 10 Euro? Ah, da hast du 20. Ich kümmere mich drum. Die Gabe hat zu lehren, sagt vielleicht, hey, Manfred, es ist wichtig, dass du das Glas in beiden Händen hältst, dass du gleichmäßig Druck von allen Seiten ausübst. Und hier sind drei Prinzipien, wie du es besser machen kannst, dass es nicht mehr passiert. Aufgabe der Unterweisung. So können wir herausfinden, was unsere Gaben sind, die Gott in uns reingelegt hat. Wie reagierst du auf Situationen? Was ist das, wo sagst du, das bin ich? Das hat Gott in mich reingelegt. Und wenn wir am Dienen sind und wenn wir unserer Berufung nachgehen, dann gibt Gott uns oft auch noch diese anderen Gaben dazu, als es diese, ich sag mal, Hauptgaben, die wir haben. Nämlich die wir gerade brauchen in bestimmten Situationen. Also wir dürfen offen sein für alle Gaben. Für die uns natürlicher erscheinen und für die uns übernatürlicher erscheinen. Wir dürfen offen sein für alles, was Gott für uns hat. Womit hat Gott dich begabt? Das ist die große Frage. Und darf ich dich darum bitten, diese Gabe einzubringen? Wir brauchen dich als Leib. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Wahrheit, dass du uns als Leib haben willst. Nicht als Supermänner, Superfrauen, die alleine irgendwo rumgeschaffteln, sondern als Leib, dass wir uns ergänzen dürfen, einander dienen dürfen, ermutigen dürfen. Und Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns lieb hat und ein Gott bist, der es liebt, uns zu beschenken. Mit Gaben, mit übernatürlichen Gaben sogar. Dass du uns zurüsten willst und uns helfen willst, einander effektiv zu dienen. Danke für diese Gnade, Herr. Wir haben es wahrlich nicht verdient, dass du uns überhaupt gebrauchst und dass du uns überhaupt beschenkst. Aber wir sind reich beschenkt, Gott. Und so bete ich, Herr, hilf uns, unsere Gaben zu erkennen. Schenk uns die Motivation, Herr, sie einzubringen und stärk uns, Herr. Bau diesen Leib hier auf, wenn wir einander dienen. Gib du das dazu, was wir brauchen. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.